HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Diaz. Ein Lieblingsbuch, das haben viele Leute bei sich im Regal stehen. Und die Beziehung zu diesem Lieblingsbuch macht auch die Höhen und Tiefen einer jeden Beziehung mit. Man liest es oft und immer wieder gern und entdeckt immer wieder auch Neues. Wenn auch Sie solch ein Lieblingsbuch haben, dann können Sie das in den kommenden Wochen in den hr-info-Partnerbuchhandlungen mit unseren Büchercheckern zusammen vorstellen.
Es geht um Liebe, es geht um Herzensbücher, also Lieblingsbücher. Es geht um Kinder- und Jugendliteratur. Es wird um Autorinnen in Frankfurt gehen, regionale Autorinnen. Lesenswertes zur kalten Jahreszeit, auch etwas natürlich. Und um Lieblingsermittler im Krimi, aber auch um Lebenswege.
Alice Engel ist unsere verantwortliche Redakteurin für diese Veranstaltungsreihe. Am kommenden Mittwoch, 20. Januar, geht es los mit unseren Büchercheckern an 7 Abenden in 7 Buchhandlungen in Hessen. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Die Kulturlust in HR Info. Zuerst wollen wir aber auf ein musikalisches Phänomen schauen, das seit 40 Jahren erfolgreich deutschen Rock in kölscher Mundart macht. Die Gruppe BAP. Ihr 40-jähriges Jubiläum feiert die Band jetzt mit einem neuen Album, Lebenslänglich, gerade an diesem Freitag herausgekommen. Sänger und Bandchef Wolfgang Niedeken ist von Anfang an dabei und auch diesmal hat er die Texte für das neue Studioalbum geschrieben. hr-Info-Reporter Alex Göbel ist mit der Musik von BAP groß geworden und hat dabei auch gelernt, Kölsch zu verstehen, was ja nicht leicht ist. Jubiläum und neues Album nimmt er zum Anlass für ein Porträt von BAP.
Verdammt lange her, da hatte ich fast alles ernst genommen.
Verdammt lange her, dass sich in Köln ein paar Musiker trafen, um einen Kasten Bier leer zu proben. Wolfgang Niedeken, Sänger, Maler, Songschreiber, Südstadt-Dylan genannt, gründet die Band 1976. Wolfgang Niedekens BAP. Der Bandname kommt von Niedekens Vater. Den nannte der Sänger BAP, also Papa.
Ja, als wir zum ersten Auftritt überredet wurden, haben wir nicht mal einen Bandnamen gehabt. Und dann kam der Mann, der uns überredet hatte, kam noch mal zurück in diesen Proberaum und sagte, wie heißt der denn? Und dann sagte unser Gitarrist Hans Heeres, der sagte dann, schrief der BAP drauf, aber lass der zweite P fort, weil das sieht scheiße aus.
1977 tritt BAP zum ersten Mal in Köln-Nippes auf, mit 2 akustischen Gitarren und Percussion. 2 Jahre später folgt das erste Album. Schnell wird klar, die Musiker von BAP machen zwar Kölschrock, aber schnell sprengen sie damit die Grenzen der Domstadt. Die Auseinandersetzung mit dem Vater, mit der Kriegsgeneration, sie spielt nicht nur für den Namen der Band eine Rolle. Wolfgang Niedeken verarbeitet sie im vielleicht bekanntesten BAP-Song.
Aber viele Leute können anhand dieses wirklich sehr einfachen Refrains natürlich alles Mögliche da reinpacken. Mhm. Ob das ihre erste Klassenfahrt war, der erste Kuss oder weiß der Teufel was. Irgendwas wird schon für jeden verdammt lang her gewesen sein.
Ich weiß noch wie, ich nur noch von ihr träumen kann.
Besonders die BAP-Alben der 1980er Jahre, wie Affietaut, Für Uste Schnigge, Von Drinnen und Russe, Zwischen Salzjebäck und Bier, Aalmänner, Aalglatt, stürmen die Charts. Plötzlich ist Rockmusik aus Köln, aus den Plattenregalen ganzer Generationen deutscher Fans, nicht mehr wegzudenken.
Du kannst zaubern, wie die Mann die Karte lädt.
Das liegt zum einen an den Songs, die Gitarrist Klaus Major Häuser in dieser Zeit schreibt, zum anderen an Niedekens Texten in der kölschen Mundart. Denn diese Texte haben es in sich.
Doch die alles, was anders ist, stört, die mit dem Strom schwimmen, wie sich gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer Aussatz, den brauchen wir, der sie verführt.
BAP tourt durch ganz Deutschland, sogar als Vorgruppe der Rolling Stones, tritt bei Friedenskundgebungen auf, prägt die politische Haltung der Fans. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch wenn Wolfgang Niedeken einen Schlaganfall verarbeiten musste und als einziges Gründungsmitglied übrig geblieben ist, um das 40. Bandjubiläum zu feiern. Pegida, Kriege, Flüchtlinge, für das neue Studioalbum Lebenslänglich hat Wolfgang Niedeken wieder viele politische Texte geschrieben. Es sei so aktuell, sagt er, dass er sich selbst erschreckt. Trotzdem, auch wenn er sich keine Illusionen macht über die Welt, BAP, sagt er, wolle auch mit diesem Album den Leuten helfen, nicht zu verhärten. Und so könnte es noch lange weitergehen.
Aber klar, logisch, durch die Seniorenheime. Und dann geht's. Wir haben ja schon einen Haufen Nummern ausprobiert, die man auch im Plug spielen kann. Ne?
Von der Technik, von der ich nichts
verstanden?
Alexander Göbel mit einem Porträt der Gruppe BAP. Ihr neues Album heißt Lebenslänglich und ist diesen Freitag herausgekommen. Während Wolfgang Niedecken, der Bandleader von BAP, die eigene Geschichte, die seiner Generation und die aktuellen politischen Ereignisse in anspruchsvollen Liedern verarbeitet, geht es im Roman von Ruth Zerher, Bora, eine Geschichte vom Wind, um die Suche nach innerer Heimat und um die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft. Das Ganze verpackt in eine Liebesgeschichte, die auf einer kleinen kroatischen Insel spielt. Klingt nach Klischee, ist es aber nicht, sagt Frank Statzner. Er hat das Buch für uns gelesen.
HR Info, der Büchercheck.
Bora, das ist ein kalter und heftiger Wind, der immer wieder über die kleine Insel weht. So heftig, dass er die Stimmung der Menschen verändert. Wenige Einheimische und einige Langzeiturlauber beherbergt das Inselchen und auch viele ehemalige Bewohner, die in der Tito-Zeit in die USA flüchteten und nun immer wieder im Juli zurückkommen, ihr Heimatbedürfnis stillen. Unter den Urlaubern auch Mara, die Schriftstellerin aus Österreich, und André, der weltläufige Fotograf, aufgewachsen in New Jersey, Sohn von Auswanderern.
Worum es geht.
Mara und André verlieben sich in dieser sommerlichen Urlaubskulisse ineinander. Ein romantisches Setting mit pittoresken Buchten, üppigem Kochen und Essen, mit Hitze und Salz auf der Haut. Das könnte die Folie für einen Klischee-Roman sein, ist es aber nicht, denn diese Liebesgeschichte hat Tiefgründe. Mara und André sind auf der Suche nach innerer Heimat. Beide leiden an beruflichen Kreativitätslöchern. Auf der Insel wollen sie auftanken. Da sie komplizierte und emotional vernarbte Künstlerexistenzen sind, ist diese Liebesbeziehung keine einfache. Sie erlebt den Rausch und die Geborgenheit, aber auch das Misstrauen und die Missverständnisse und die existenziellen Fragen, wie weit man das Ich bereit ist zu öffnen oder auch aufzugeben für den anderen. Ende offen. Neben dieser Liebesgeschichte erzählt Ruth Zerha am Beispiel der Mutter Andres die Geschichte der Auswanderer von der Insel, wie sie in die USA flohen und dort ein neues Glück suchten, das sie als Entwurzelte aber nicht wirklich fanden. Wie das neue Leben stets neben den Erinnerungen und Bräuchen des alten Lebens ein Mauerblümchen-Dasein führte. Wie die Kinder der Auswanderer daher heimatlos aufwuchsen.
Wie es geschrieben ist.
Ruth Zerha erzählt ihre Liebesgeschichte wechselseitig aus den Perspektiven ihrer Protagonisten. Und sie erzählt sie in großen Bildern. Man sieht die Insel vor sich beim Lesen, riecht sie, spürt den Wind auf der Haut. Auch die Seelenzustände ihrer Figuren übersetzt sie in Bilder.
André und ich liefen oben auf dem Inselplateau zwischen den Weingärten herum, setzten uns dem Wind aus wie Kinder, die sich mit offenem Mund in den strömenden Regen stellen, um ihn zu kosten. Wir drehten und wendeten uns im Luftstrom, probierten aus, seitlich zu gehen wie Krebse, riefen uns Dinge zu, die nicht oder anders ankamen, weil der Wind so laut war. Die Sonne sprenkelte die durchweichte Erde unter den Weinstöcken mit glitzernden Flecken, durchdrang mit ihren Julistrahlen mühelos die Haut und verbrannte sie, ohne dass man es spürte. Damals, ganz am Anfang, fielen uns die Worte aus dem Mund wie bunte Glasmurmeln, rollten hin und her, trafen mit freudigem Klackern aufeinander, wechselten die Richtung ganz nach ihrer eigenen Lust und Laune. Wie unsere Berührungen fanden sie ihr Ziel, falls es eines gab, ohne jede Anstrengung.
Diese Bildersprache erzeugt eine starke sinnliche Intensität. Sie wird noch verstärkt durch die Melodie und den Rhythmus des Erzählens.
Wie es gefällt.
Bora ist ein Buch zum Abtauchen. Für mich war es gerade jetzt im Winter ein Fluchtort. Es stillt ein wenig die Sehnsucht nach Sommer. Das funktioniert natürlich nur, weil es erstens keine platte Romanze ist, die wir da als Leser miterleben, sondern eine komplexe Beziehung von komplizierten Naturen und zweitens, weil die Auswanderergeschichte trägt und für die meisten von uns viel Neues birgt.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Bora von Ruth Zerha ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und kostet 19,90 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Und wenn Sie unsere hr-info-Bücherchecker kennenlernen und mit ihnen über deren Lieblingsbücher oder ihre eigenen Lieblingsbücher sprechen wollen, dann haben Sie ab kommenden Mittwoch Gelegenheit dazu. Ab dem 20. Januar treffen sich Büchercheckerinnen, Buchhändler und auch die Leserinnen und Leser persönlich zum Gespräch. 7 Abende in 7 Buchhandlungen in verschiedenen Städten in Hessen. Welche das sind, das weiß hr-Info-Redakteurin Alice Engel, die diese Veranstaltungsreihe organisiert hat.
Wir beginnen in Darmstadt mit dem Bessunger Buchladen und dann gehen wir nach Dietzenbach. Wir sind in Oberursel, wir werden in Frankfurt sein, in der Innenstadt und wir werden auch in Marburg sein.
Und was ist die Idee, die hinter dieser Veranstaltungsreihe steckt?
Die Zielsetzung ist einfach, dass wir uns überlegt haben, wir möchten gemeinsam mit unseren Partnerbuchhandlungen eine besondere Veranstaltung machen, gemeinsam mit den Büchercheckern. So viel Literaturwissen ist einfach da. Und wir wollen besondere Begegnungen veranstalten. Also einmal die Begegnung zwischen dem Büchercheckern und unseren Partnerbuchhändlern, aber auch die Begegnung zwischen diesen beiden und den Gästen und dem Publikum und mit der Literatur wiederum. Und ich denke, das werden ganz besondere Abende, das werden lebendige Abende werden, literarische Erlebnisse, wo wir über Lieblingsbücher reden können, wo wir über seitenweise Herzflattern reden, über die romantische Liebe zum Beispiel, über Krimis, über Bücher, die uns bewegen. Und gemeinsam werden wir uns darüber unterhalten, weil es keine Lesung im klassischen Sinne sein wird, sondern bei Büchern können ja eigentlich alle mitreden, alle lesen irgendwie Bücher und damit werfen wir gemeinsam einen Blick in diese Bücher.
Diese Abende haben jeweils ein Thema zum Inhalt oder sagen wir mal als Headline. Darf man verraten, welche Themen das sein werden?
Das sind ganz unterschiedliche Themen. Ich habe es schon angedeutet. Es geht um Liebe, es geht um Herzensbücher, also Lieblingsbücher.
Das ist das Thema der ersten
Veranstaltung. Das ist das, genau, die Herzensbücher 2015. Das ist das Thema der ersten Veranstaltung in Darmstadt. Seitenweise Herzflattern. Es geht um Kinder- und Jugendliteratur. Wir haben ja bei den Bücherscheckern Silvia Schwab, eine Expertin für Kinder- und Jugendliteratur. Es wird um Autorinnen in Frankfurt gehen, regionale Autorinnen. Lesenswertes zur kalten Jahreszeit, auch etwas natürlich. Und um Lieblingsermittler im Krimi, aber auch um Lebenswege.
Alf Menzer ist einer unserer hr-Info-Büchercheckers. Alf, du bist am 25. Februar, das ist ja noch eine Weile hin, in der Buchhandlung Roter Stern in Marburg. Weißt du schon, welches dein Thema sein wird an diesem Abend?
Winterlektüren, also Lesenswertes zur kalten Jahreszeit, was ja alles sein kann. Das ist ja ganz praktisch. Für mich ist der Winter sowieso die Zeit, gerade jetzt hinter mir zwischen den Jahren, wo man wirklich endlich mal das lesen kann, was man das ganze Jahr über lesen wollte und was mehr als 500 Seiten hatte. Also das finde ich ganz schön. Davon werde ich sicherlich einiges mitbringen, was jetzt in den letzten Wochen zu lesen war. Aber die Sache ist ja die, das Frühjahrsprogramm der Verlage, das kommt ja jetzt so langsam in die Redaktion. Also ich kriege jetzt die ganzen Neuerscheinungen und da ist einiges dabei, was sehr vielversprechend ist. Ich habe gerade heute das neue Buch von Karen Duwe auf den Schreibtisch bekommen. Macht heißt das. Das ist scheint ein sehr gewagter oder interessanter Roman zu sein. Spielt im Jahr 2031. Mhm. Die Menschen bleiben ewig jung, wobei man es ewig in Anführungszeichen setzen muss. Die kriegen so eine Pille, die sie nicht altern lässt, aber die ein Krebsrisiko von 60% mit sich bringt. Also ständige Jugend, aber großes Todesrisiko. Und was das mit so einer Gesellschaft macht, das scheint Karen Duwe in diesem Roman durchzudeklinieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich muss mal gucken, was da noch an neuen Texten kommt. Es kann ja auch mal was Unterhaltsames sein. Also Jan Weiler hat jetzt den zweiten Teil seiner Pubertiergeschichten gerade herausgegeben. Gebracht. Also der hat ja zwei pubertierende Kinder. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was das für eine Herausforderung ist. Und schreibt lustige Geschichten darüber. Die würde ich auch gern mitbringen. Man kann ja auch gerne noch ein bisschen vorlesen an diesen Abenden. Also kurze, lustige Sachen vorlesen. Ich habe schöne, auch kurze, lustige Gedichtbände. Es gibt einen schönen Band von Marco Tschirpke, Frühling, Sommer, Herbst und Günther mit so 3-4 Zeilen Gedichten. Ich glaube, da werden wir viel Spaß haben.
Die Leute und die hr-Info-Hörerinnen und Hörer sollen an diesem Abend auch ihre Lieblingsbücher vorstellen und darüber erzählen. Also es geht darum, sich einzubringen, sich persönlich einzubringen. Was ist mein Lieblingsbuch? Warum lese ich das gerade oder warum ist das gerade mein Lieblingsbuch geworden? Meine Frage, die sich stellt, ist, wie wird ein Buch zum Lieblingsbuch? Kann man das sagen?
Also es ist eine sehr persönliche Sache, wie ein Buch zum Lieblingsbuch wird. Das, glaube ich, ist ganz klar. Ich finde, das ist wie ein Lieblingsoberteil. Es ist völlig egal, ob das trendy ist, ob es neu ist oder old-fashioned und schon lange aufgetragen ist. Ich habe eine ganz enge Verbindung dazu und mein Herz hängt da dran. Und wie schon gesagt, es ist was Individuelles, was ich mir nicht von der Longlist oder der Shortlist oder einer Bestsellerliste vorgeben lassen möchte, sondern mir gefällt ein Buch, weil es mir gefällt. Und vor allen Dingen ist es das, wenn es mein Herz öffnet.
dann ist es ein Buch für mich, wenn mich die Sprache einfach in den Bann zieht, wenn es schön oder schlau ist, wenn ich etwas finde, was mein Herz berührt. Das kann auch eine Information sein. Ich liebe historische Romane, gut recherchierte historische Romane, weil ich auch noch was mit dabei nehme. Das ist für mich ein tolles Buch, ein Herzensbuch.
Ja, und jetzt, Alf, bei dir ist das schwierig, oder? Du liest ja so viel.
Ja, aber trotzdem, Lieblingsbuch ist für mich ein Buch, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Also das hat sich für mich in den letzten Jahren ohnehin als das einzig gültige Kriterium für literarische Qualität herausgemändelt. Ein gutes Buch ist ein Buch, das bei der zweiten, bei der dritten, bei der vierten oder ich weiß nicht wie viel Lektüre immer noch gewinnt. Also das nicht langweilig wird, wo ich eigentlich schon weiß, was in dem Buch passiert, sondern wo ich immer wieder Neues entdecke. Wo auch Irritationen, die ich vielleicht bei der ersten Lektüre habe, in der zweiten Lektüre plötzlich einen ganz anderen Wert gewinnen und mich positiv überraschen und sagen, ah ja, so funktioniert das. Also ich hatte das im vergangenen Jahr mit dem Buch von Ulrich Pelzer, Das bessere Leben, was für viele so ein sehr hermetisches Buch war. Man weiß nicht, worum es geht auf ganz vielen Ebenen. Und die erste Lektüre war auch wirklich mühsam. Aber dann habe ich, weil ich mit dem Autor auch was zu tun hatte und Veranstaltungen hatte, das dann nochmal gelesen und plötzlich, ah, zeigen sich Verbindungen, die vorher gar nicht da waren. Und bei der dritten Lektüre sieht es dann noch wieder ganz anders aus. Und das sind für mich wirklich dann richtig gute Bücher und Lieblingsbücher, die müssen einfach diesen Gehalt, diese Tiefe haben. Also mein absolutes Lieblingsbuch ist Moby Dick von Herman Melville. Lese ich seit 30 Jahren regelmäßig, wenn ich an die Nordsee zum Urlaub fahre und kann es immer wieder gern neu lesen. Und ja, das Kriterium erfüllen nicht viele Bücher.
Alice, wie kommen die Hörerinnen und Hörer an die Eintrittskarten heran?
Auf www.hrinforadio.de kann man sich einklicken. Da ist jede Veranstaltung in der Übersicht präsentiert. Da wird man darauf hingewiesen, wo man die Karten haben und kaufen kann. Vor allen Dingen natürlich bei den Buchhandlungen vor Ort. Aber wir vergeben auch Karten und man kann sich für jede Veranstaltung noch bewerben und vielleicht eine Karte gewinnen.
Noch bis Anfang März laden die hr-info-Bücherchecker gemeinsam mit unseren Partnerbuchhandlungen in ganz Hessen zu literarischen Abenden ein. Infos dazu von Alice Engel und Alf Menzer. Einer unserer hr-info-Bücherchecker. Danke an euch beide, dass ihr da wart.
Gern geschehen.
Sehr gern.
hr-info. Kulturlust.
Der renommierte Pritzker-Preis für Architektur geht dieses Jahr an Alejandro Aravena aus Chile. Nicht nur als Architekt, sondern indirekt auch als Klimaschützer mit sozialer Verantwortung hebt sich der Chilene vom Rest seiner Kollegen ab, begründet die Jury ihre Entscheidung. Der Pritzker-Preis gilt als Nobelpreis für Architektur. Moritz Hohlfelder stellt den Architekten Alejandro Aravena vor.
Es war vor 15 Jahren, als die französische Plattform für neues Wohnen Archilab Orléans 90 junge Architekten aus aller Welt einlud, um die Zukunft der von Menschen entworfenen Welt vorzustellen. Eine ziemlich ermüdende Veranstaltung, denn einer nach dem anderen pitchte in den 5 Minuten, die er hatte, sein aktuelles Projekt mit einem PowerPoint-Overkill aus Plänen, Fotos und in das enge zeitliche Korsett gepressten Worten. Als Zuhörer wollte man bald schon aufstehen, um ein gutes französisches Essen zu genießen. Doch dann trat ein dünner, großer junger Mann mit ziemlich strubbeligen Haaren auf. Mit einer tiefen, schönen Stimme erzählte er einfach eine Geschichte, ganz ohne Pläne, ohne Bilder, von armen Menschen, die keine Wohnungen haben. Und alle blieben im Saal und staunten und hätten dem 1967 geborenen Architekten aus Chile noch ewig zuhören wollen. Alejandro Aravena überraschte 2001 als eine Art baumeisterlicher Märchenerzähler für 1001 fantastische Häuser. Sein Büro Elemental hat sich seitdem vor allem dem sozialen Wohnungsbau in Chile verschrieben, irgendwo zwischen Favela und kreativer Baukunst, doch groß bekannt geworden ist er damit bisher nicht. Und das, obwohl er schon einige Auszeichnungen erhielt, etwa 2008 den Silbernen Löwen bei der Architekturbiennale in Venedig, als einer, dem die Bewohner seiner Bauten wichtiger sind als architektonische Manierismen.
Most simple verbs. Sleeping, studying, eating, meeting, resting.
Es geht um ganz simple Dinge, sagt Alejandro Aravena. Schlafen, lernen, essen, sich treffen, ausruhen. Diese Dinge machen unser Leben aus. Und diese Dinge werden durch Räume und Orte inspiriert. Durch Büros, Schulen, Wohnhäuser und Parks. Ich versuche, diesen Dingen die beste denkbare Form zu geben. Das Wichtigste ist das Leben selbst. Dazu das kulturelle Erbe der Menschen. Aber das Leben auf der Welt ändert sich zurzeit dramatisch und dem muss man sich widmen. Die Architektur hat durchaus die Kraft, das in Formen umzusetzen, Es ist eine Kraft der Synthese, des Zusammenbringens von unterschiedlichen Bedürfnissen. Und je komplexer diese sind, desto mehr ist eine sinnvolle Synthese gefragt. Wenn Dinge in gegensätzliche Richtungen zerren und ziehen, muss ihnen die Architektur ein gemeinsames Ziel geben.
And even that surprise, that forces pushing and pulling in opposite directions can be channeled in one direction through design.
Wie das ausschaut, ist etwa an Alejandro Aravenas Wohnhäusern zu sehen, die der Architekt mit einem großen sozialen Anspruch in armen Vierteln baute. Er nutzte die Wohnbauförderung in Chile, die allerdings nur für Häuser bis zu 40 Quadratmetern gilt. Aravena entwarf aber Häuser mit 80 Quadratmetern. Wie er das machte? Er baute die Häuser nur zur Hälfte, die andere Hälfte blieb zwischen Fundament und Dach einfach offen. So können die Bewohner in der einen Hälfte bereits wohnen, während sie die andere mit der Zeit selbst fertig bauen. Für solche pfiffigen Ideen hat er jetzt den Pritzker-Preis gewonnen, als ein noch junger Architekt, der neue Wege geht. Dazu muss man noch sagen, Aravena selbst gehörte von 2009 bis zum letzten Jahr der Pritzker-Jury an. Das klingt ein wenig nach Vetternwirtschaft, aber wer sich die vielen verwirklichten Projekte des Chilenen im Internet anschaut, begreift sofort, dass er diesen Preis wie kaum ein anderer verdient hat.
Der Pritzker-Preis, quasi der Nobelpreis für Architektur, geht in diesem Jahr an den Chilenen Alejandro Aravena. Moritz Hohlfelder stellte ihn vor. Mit Rockmusik in kölscher Mundart haben wir die Kulturlust begonnen und jetzt wollen wir sie mit Country-Music aus der Rhön beenden. Die Gruppe Grasmücken singt ebenso über einen Trecker wie auch über den Berg vor der Haustür, den Melseburg. Und das seit 18 Jahren. Jetzt stellen die Musiker ihre neue CD vor und Michael Pörtner die Gruppe Grasmücken.
Instrumente stimmen bei der Familie Wirth in Hofbieber-Elters.
Stimmgerät hast du?
Die Grasmücken haben ihr Tonstudio im heimischen Wohnzimmer. Die dreiköpfige Band singt und spielt regionale Country-Musik, der Sound der Rhön.
Du hast mich verlassen, ich bin befreit, endlich ist es so wie...
Seit fast 20 Jahren gibt es die Grasmücken. Die Besetzung hat sich geändert, der Stil nicht. Die Instrumente, Gitarre, Geige, Bass. Die Grasmücken sind ein Familienbetrieb. Vater Matthias Wirth, Sohn Johnny und Cousin Tobias Bott. Was sie aber hauptsächlich verbindet, die Musik und die Liebe zur Heimat.
Auf einer geistigen Ebene eben, dass wir hier, unser Herzblut eben an dem Stückchen Erde hier hängt, wo wir herkommen. Und ich glaube, keiner von uns hat jemals außer Sichtweite von der Milseburg gelebt.
Am liebsten besingen sie ihren Hausberg, die 835 Meter hohe Milseburg. Und natürlich in Rhöner Mundart.
Ich setze lei auf dem Stei hier im Wald und guck die Melseburg oh. Kaum ist eine Woche vorbei, da fehlt sie mir schon so.
Sie spielen in Festzelten und bei privaten Auftritten. Partys sind weniger ihr Ding, denn bei ihren Liedern muss man zuhören. Der heimische Dialekt kommt an.
Wundert uns dann schon, aber die letzten Jahre ist das auch immer mehr geworden. Also es hat den Eindruck, dass, so was man immer sagt, dass das Blatt ausstirbt und die regionalen Dialekte können wir jetzt so direkt nicht sagen. Also es hat momentan so ein bisschen Renaissance.
Die Themen in ihren Liedern sind nicht rückwärtsgewandt. Multikulti und Burnout kommen genauso auf der neuen CD vor.
Dass du immer am Maloren, am Schaffen bist, bis es halt ein Schlag tut. Auf einmal hast du viel Zeit, wo hättest du keine?
Gern feiern sie den bodenständigen Charakter der Menschen hier. Wortkarg, aber ehrlich.
Keine großen Reden geschwungen, sondern hier kommst du da und da, machen wir das, eine Hand wäscht die andere. Und was den Leuten, glaube ich, in der Stadt abgeht, dieses Zwischenmenschliche und dass man eben noch eine Dorfgemeinschaft hat und so weiter, das ist hier noch sehr aktiv.
Wenn's die Kühe halt nicht fressen, dann muss sich's halt verbrennen.
Michael Pörtner und die Gruppe Grasmücken. Country Music aus der Rhön. Und das war die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören oder zum Herunterladen finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.